Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, möge unser Herr in uns das Wort Gestalt annehmen lassen, das wir hören. Wir befinden uns ja eben heute am Ende der Nach-Weihnachtszeit, der letzte Sonntag nach Epiphanias, und schon bald fängt eben dann die Vorpassionszeit an, wo man an zwei Sonntage gedenkt, und dann Passionszeit, die sechs Sonntage umfasst, bis hin zu Karfreitag und Ostern. Am Aschermittwoch, am 18. Februar, fängt die Passionszeit an. Traditionellerweise eine 40-tägige Fastenzeit, Sonntag ausgenommen. Der Sonntag ist der Auferstehungstag von Jesus Christus. Am Sonntag, da tut man feiern und nicht fasten. Und darum fängt es auch am Mittwoch an und nicht irgendwie sonst nehmen, sondern wir haben dann 40 Tage, beziehungsweise 46 Tage, minus 6 Sonntag. Es gibt dann die 40 Tage bis am Karsamstag, und am Ostern ist dann das grosse Fastenbrechen, die Freude, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass er lebt. Ich nütze den heutigen Gottesdienst, um bereits jetzt mit ein bisschen Vorlauf ein paar Gedanken zu dieser Fastenzeit zu teilen. Dann haben wir noch ganze 18 oder von mir aus 17 Tage, um uns zu überlegen, wie wir die Fastenzeit begehen wollen. Vielleicht können wir sie ja dieses Jahr ein bisschen anders begehen als andere Jahre. Ein bisschen bewusster, indem wir die vorangehende Zeit nutzen in der Selbstprüfung, als Zeit der Bewährung, der Busse und der Läuterung. Wir befassen uns heute mit diesen Vers aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 14 bis 17. Und da lesen wir, dass Jünger vom Johannes, dem Täufer, zu Jesus gekommen sind. Und sie haben eine Frage zu ihm gebracht. Sie haben gesagt: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, während deine Jünger es nicht tun? Und Jesus antwortete ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam noch in ihrer Mitte weilt? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand setzt aber einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn das Eingesetzte reißt doch von dem Kleid wieder ab und es entsteht ein noch schlimmerer Riss. Auch füllt man neuen Wein nicht in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Nein, man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Dann bleiben beide erhalten. Jesus wird in dem Text nach einer religiösen Praxis befragt, die seine Jünger nicht einhalten. So oft hat die Jünger von Jesus etwas nicht gemacht oder etwas gemacht, was sie hätten sollen oder eben nicht sollen. Und das hat immer wieder Fragen aufgeworfen bei Leuten um ihn herum. Und die Frage, die jetzt an ihn gebracht wird, die beinhaltet ein Vorwurf. Jesus, deine Jünger nehmen doch die ganze Sache mit der Nachfolge ein bisschen zu locker. Wenn du sie anweisest, Gott von ganzem Herzen zu suchen, warum fasten die Jünger nicht? Die Jünger von Johannes haben gute Gründe gehabt, so zu fragen. Der Johannes, der Täufer, hat eine geistliche Erneuerung predigt. Er hat die Scheinheiligkeit von seiner Zeit kritisiert, nämlich, dass Menschen, die äußerlich zwar die religiösen Pflichten einhalten, wir würden sagen, sie haben an den Anlässen von der Kirche teilgenommen, sie haben am Gottesdienst teilgenommen, sie haben ihre Vaterunser und Glaubensbekenntnis auswendig können, sie haben gefastet, sie haben all das, was man von außen her sieht, eingehalten, aber in ihrem Herzen sind sie fern von Gott gewesen. Und der Johannes hat eine klare Botschaft für die Menschen gehabt, gesagt: Kehret um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Umkehr und die Bitte um Vergebung von der Sünde hat im damaligen Verständnis untrennbar mit Fasten zusammengehört. Und der Johannes hat bezeugt, dass er nur der Wegbereiter für Jesus ist. Also der Kollege, der vorausgeht und sagt: Hey, schau, es kommt jemand, der noch grösser ist als ich. Es kommt jemand, der das, was ich tue, wird erfüllen. Und so haben sich die Jünger von Johannes gewundert, dass Jesus scheinbar nicht so radikal war wie sein Wegbereiter. Sie kommen mit der Frage, warum leben deine Jünger so unseriös? Und Jesus antwortet mit 3 Gleichnissen, von denen 2 das Gleiche verdeutlichen. Das erste Gleichnis redet vom Bräutigam und der Hochzeit. Und das zweite und das dritte Gleichnis redet von der Vermischung von Alt und Neu. Und wir werden die Antwort von Jesus ein bisschen näher anschauen und überlegen, was das für heute für uns bedeutet. In Vers 15 antwortet Jesus: Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam noch in ihrer Mitte weilt? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam ihnen genommen ist, dann werden sie fasten. Nach damaliger Sitte ist es undenkbar gewesen, dass man an die Hochzeit mit traurigen Mienen kommt. Trauer ist viel sichtbarer zum Ausdruck gebracht worden, als es bei uns heute üblich ist. Da sind Kleider zerrissen worden, wenn man traurig war. Man hat Erde vom Boden aufgenommen, hat sich auf den Kopf gestreut. Man hat laut brüllend gerufen. Man hat das rundum gehört, dass jemand trauert. Und je nachdem hat man eben auch gefastet. Und genauso wie die Trauer sozusagen körperlich viel mehr gezeigt worden ist als bei uns, so ist auch die Freude körperlich viel, viel mehr gezeigt worden als bei uns. Ohne dass man, also der Wein ist auch gelaufen, aber ohne dass man sich zuerst hat müssen betrinken, haben wir da laut gefeiert und Freude gejuchzt mit schönen Kleidern, mit Musik und mit Tanz. Wer schon mal an einer indischen oder an einer östlichen Hochzeit dabei war, ist, der weiss, wie das abgeht. Und das zusammen mit der Trauer, das ist undenkbar. Entweder oder. Entweder trauert man oder man freut sich, aber man kann nicht mit zerrissenen Kleidern und Erde auf dem Kopf an einer Hochzeit erscheinen, wo die Leute schön angekleidet sind und die ganze Nacht tanzen. Jesus setzt bei den Johannesjüngern so viel Kenntnis von der Bibel voraus, weil sie schließlich zu den Frommen unter den Frommen gehören. Die Johannesjünger, das waren keine Leute, die irgendwie Jesus mega kritisiert hat. Aber er hat gewusst, das sind Leute, die es wirklich ernst meinen. Und darum weiss er, die kennen die Bibel und darum braucht er das Bild von der Hochzeit, ohne dass er das gross einführt. Er setzt voraus, dass sie die Sprache und die Bilder vom Alten Testament kennen, dass ihnen das geläufig ist, dass Gott als Bräutigam erscheint und sein Volk die Brut ist. Er redet von diesen Hochzeitsbildern und sagt, jetzt ist Gott zu seinem Volk gekommen. Jesus hat das Bild vom Bräutigam direkt auf sich bezogen. Er sagt, jetzt ist der Bräutigam unter den Menschen. Gott ist unter seinem Volk. Und die Jünger, das sind Hochzeitsgäste. Es ist undenkbar, dass die Jünger trauern und fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist. Im Gegenteil, der Grund, oder dass Jesus unter ihnen ist, das ist ein Grund zur Freude. Und wenn die Menschen sehen, wie sie sich freuen, wie sie eben nicht trauern, dann sollen sie angezogen davon werden und sehen, wie der Bräutigam gekommen ist und seine Güte die Menschen fröhlich macht. Der Johannes hat mit seiner Predigt und seiner Taufe das Kommen vom Bräutigam vorbereitet. Und dafür war notwendig, dass eine Vorbereitung stattfindet. Eine innere Reinigung, die das Leben vorbereitet auf das Kommen von Gott. Aber wo Jesus auf dieser Erde war, ist das nicht der Moment zum Trauern, sondern zum sich freuen. Aber Jesus hat von Anfang an auch gewusst, dass ein Moment wird kommen, wo er muss sterben, wo er wird auferstehen und wo er zurück zu seinem Vater im Himmel geht. Und im Hinblick auf die Zeit, wenn er eben nicht mehr da ist, nicht mehr körperlich da ist, sagt er, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam ihnen genommen ist, dann werden sie fasten. Die Aussage die bezieht sich auf die Zeit zwischen der Auffahrt und wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, zum Gericht am Ende der Zeit. Wir leben in dieser Zeit zwischen der Auffahrt und der Wiederkunft von Jesus. Der Bräutigam ist im Moment nicht körperlich bei uns anwesend. Wir haben leider Jesus jetzt nicht da auf dem Stuhl, sonst würde er nicht reden, sondern Jesus wird direkt da reden. Jetzt darf ich Mittler von seinem Wort sein, das er uns in der Bibel offenbart. Und wir sind verbunden in der Gewissheit, dass dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dass er dort mitten unter ihnen ist, aber eben nicht sichtbar. Wir leben aus Glauben. Bis dann, wenn Jesus wiederkommt, ist die körperliche Anwesenheit von Gott unter den Menschen Zukunftsmusik. Und bis dann hat auch das Fasten unter den Christen seinen Platz. Jetzt gibt es Trends vom Fasten für die Gesundheit, für die Linie. Und das Fasten meint Jesus nicht. Es geht ums Fasten aus Glaubensgründen. Soviel ich wahrnehme, ist das Fasten in reformierten Kreisen eher unüblich. Schließlich leben wir ja aus Glauben und nicht aus der Weltgerechtigkeit. Könnte man ganz reformatorisch argumentieren. Aber ausgehend von den Aussagen von Jesus in diesen Vers kann man ganz deutlich sagen, Fasten macht kein Christ, aber Christen fasten. Je nach Lebenssituation und Gesundheitszustand kann das Fasten ganz unterschiedlich aussehen und wird zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Das Auslassen, also das Weglassen von einzelnen Mahlzeiten, das Fasten von einzelnen Lebensmitteln, das Weglassen von allen Mahlzeiten, die einen für 2 Tage, andere vielleicht 1 Woche, andere vielleicht 40 Tage. Je nachdem, wie eben jeder Christ in der Verantwortung vor Gott das entscheidet. Aber ein Christ fastet. Das ist die Aussage von Jesus. Und er macht auch klar, in welcher Haltung wir fasten sollen. Der Predigtabschnitt der liefert uns ein wichtiges Prinzip fürs Fasten unter dem neuen Bund, fürs Fasten von Christen. Von Jesus ausgehend ist das Fasten ein Ausdruck von der Sehnsucht nach der vollendeten Gemeinschaft mit dem Bräutigam. Es ist das Warten auf den Tag, wenn wir mit Jesus zusammen feiern in der neuen Welt, im Reich von seinem Vater. Christliches Fasten beinhaltet das erste Mal als wichtigstes Element sehnsüchtige Warten auf das Kommen von Jesus. Wenn wir beim Fasten auf Essen verzichten, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir als Gemeinde darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Und währenddessen eben nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das durch das Maul von Gott gesagt wird. Und darum geht das Fasten einher mit der Ausrichtung auf Jesus und mit der Umsetzung von seinen Geboten. Zum Fasten gehört das Hören auf das Wort von Gott. Wir können das auch einfach Bibellesen nennen. Es gehört das Gebet dazu. Es gehört die Selbstprüfung dazu und die tätige Liebe. Ohne diese Komponenten ist das Fasten eine leere, religiöse Übung, die zu nichts nütz ist. Das Fasten, das ist zielgerichtet auf Jesus hin und nicht auf uns hin oder auf andere. Also es geht nicht darum, dass ich mich besser fühle, es geht nicht darum, dass ich dünner werde, es geht nicht darum, dass die anderen sehen, wie fromm ich bin, sondern es ist auf Jesus hingerichtet. Und wir können uns da selber fragen, wann habe ich das letzte Mal so gefastet? Und ich muss da ganz kritisch, selbstkritisch anfügen, ich habe vor ganz langer Zeit das letzte Mal so gefastet, überhaupt gefastet. Also auch da werde ich mir das versuchen, oder werde schauen, wie ich das umsetzen kann in den 40 Tagen vor Ostern. Dass es eben das Fasten ist, weil das Fasten macht nicht ein Christ, aber ein Christ fastet. Und Jesus macht dann an dieser Stelle noch eine scheinbar schwer verständliche Aussage. Er sagt dann in Vers 16 und 17, niemand setzt aber einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn das Eingesetzte reißt doch von dem Kleid wieder ab und es entsteht ein noch schlimmerer Riss. Auch füllt man neuen Wein nicht in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Nein, man füllt neuen Wein in neue Schläuche, dann bleiben beide erhalten. Schnell zum Verständnis von diesen beiden Bildern. Wenn man ein frisches Stück Kleid hatte und das noch nicht gewaschen war, dann hat sich das noch zusammengezogen. Also das gibt es ja bei uns auch nach. Also wenn wir etwas zu warm waschen, dann wird es auch kleiner. Und das ist so die Idee, sozusagen das alte Stück Tuch, der alte Stoff, das alte T-Shirt, das ist ja schon mal zusammen, hat sich schon mal zusammengezogen. Aber wenn wir jetzt dort einen Riss mit einem neuen Stück Stoff flicken und man dann das wäscht, dann tut sich nur das neue Stück Stoff zusammenziehen und dann reißt der ganze Rest wieder auseinander. Und dann macht es eigentlich das ganze T-Shirt kaputt. Und schlussendlich hat man gar nichts davon. Und das Gleiche mit dem Wein. Jetzt haben wir Wein in Glasflaschen, das ist druckresistent. Aber damals hat man Wein in Schläuchen, also in Lederschläuchen. Und wenn man einen alten Schlauch hatte, dann war das ein Schlauch, der nicht mehr so elastisch war. Und der neue Wein, das ist ungegorener Wein. Das ist Traubensaft, der eingefüllt wird und dann stehen gelassen wird über Monate, bis er gegoren ist und bis er die Qualität erreicht, die er will. Und durch das Gären entstand Gas. Und wenn jetzt die Lederschläuche eben nicht mehr dehnbar sind, dann tut es die einfach abeinanderjagen. Und dann gehen die Schläuche kaputt und der neue Wein, der leert auch aus. Und darum tut man den neuen Wein in neue Schläuche, die eben noch elastisch sind. Und der alte Wein, der schon fertig gegoren ist, den kann man dann in die alten Schläuche tun, die eben nicht mehr sich ausdehnen müssen. Und Jesus braucht das Bild, um einen Punkt klar zu machen. Er zeigt damit, wie wichtig das ihm das ist. Er tut es zweimal wiederholen, mit zwei verschiedenen Bildern. Und sein Punkt lautet, das Neue, das er bringt, das kann nicht mit dem Alten verbunden werden. Jesus betont an dieser Stelle die sogenannte Diskontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen. Also der Bruch mit dem Alten. Der Einschnitt, der mit ihm, Jesus, passiert. Es gibt andere Stellen, wo er die Kontinuität betont. Also die Gemeinsamkeiten zwischen ihm und dem Alten. Zwischen dem, was wir im Alten Testament haben und im Neuen Testament. Aber da geht es um den Bruch. Um das, was er neu bringt. Und Jesus sagt den Jüngern von Johannes ganz deutlich, mit mir hat etwas Neues angefangen. Der Johannes, der Täufer, ist von fast unüberschätzbarer Wichtigkeit, bis ich, Jesus, komme. Und dann ist der Johannes obsolet. Dann ist er veraltet, outdated. Mit mir fängt etwas radikal Neues an und ihr könnt mich nicht in den gleichen Topf werfen mit dem Johannes, dem Täufer. Ich bin nicht ein weiteres Puzzlestück, das sich einfügt ins Gesamtbild, das der Johannes euch präsentiert hat, sondern ich bin ein neues Bild. Der Versuch, Jesus mit alten Strukturen einzuverlieben, ist unmöglich. Jesus sprengt das Alte. Für die Jünger von Johannes hat das bedeutet, dass sie haben müssen erkennen, dass Jesus grösser ist als der Johannes. Der Schritt ist nicht automatisch passiert. Obwohl Johannes immer wieder auf Jesus hingewiesen hat. Aber der Schritt ist passiert. Wir lesen vor ein paar Jüngern, die im Verlauf der Zeit eben dann zu Jesus gegangen sind und Jesus nachher gefolgt sind. Sie haben müssen erkennen, dass Jesus nicht in den Strukturen vom alten Bund fassbar ist, sondern dass mit ihm etwas ganz Neues angefangen hat. Als Heidenchristen kommen wir nicht mit den gleichen Voraussetzungen zu Jesus wie die Jünger vom Täufer. Wir haben nie unter dem alten Bund gelebt. Bei uns gibt es keinen Wechsel vom Alten Testament ins Neue Testament. Und trotzdem hat der Bibeltext eine ganz wichtige Lehre für uns. Mit Jesus ist das Alte vergangen und alles ist neu. Wenn Jesus in ein Leben hineinkommt, dann schmeißt er das Alte über den Haufen. Das Alte stirbt und der neue Mensch lebt in Jesus. Und es gibt keine Möglichkeit, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Das Neue zerreißt das Alte. Wir versuchen manchmal, unser eigenes Frankenstein-Christentum zusammenzustellen. Sozusagen ein individuell angefertigtes Christentum, wo wir Altes und Neues möchten in Einklang bringen. Das, was uns vom Leben mit Jesus fasziniert, wenn wir integrieren in ein Leben ohne Jesus. Oder umgekehrt, wir versuchen eben das Jetzt habe ich es gerade verkehrt gesagt. Also das, was uns vom Leben ohne Jesus fasziniert, das versuchen wir zu integrieren in ein Leben mit Jesus. Wir haben so unsere kleinen Sachen, die wir nicht loslassen wollen. Wir sind zwar Christen, aber wir versuchen an dem festzuhalten. Oder umgekehrt, Menschen ohne Gott versuchen die Werte, die Jesus bringt, die Werte vom Leben mit Jesus in ein Leben ohne Jesus aufzunehmen. Aber das geht nicht. Da, wo man versucht, Alt und Neues zu verbinden, eben mit Jesus und ohne Jesus zusammenzubringen, das wird bei gläubigen Menschen schlussendlich zum Schiffbruch im Glauben führen. Man kann Altes und Neues nicht vermischen. Jesus duldet keine Rivalität. Er will uns ganz. Und da bietet uns die Fastenzeit auch die Möglichkeit zur Selbstprüfung. In dem Moment, wo wir uns im Fasten sehnsüchtig ausrichten auf den kommenden Bräutigam, können wir uns selber fragen, bin ich eigentlich parat, für wenn Jesus wiederkommt? Was ist, wenn Jesus nach dem Gottesdienst, wenn die Glocken auf und läuten, wiederkommt? Bist du parat? Würde Jesus ein Leben antreffen, das ganz ihm gewidmet ist? Oder versuchst du Altes und Neues in deinem Leben zu vermischen? Lebst du für Jesus allein oder ist deine Treue zu ihm geteilt? Liebe Gemeinde von unserem kommenden Herr Jesus, am 18. Februar fängt die Fastenzeit das Jahr an. Es bleiben noch ein paar Tage Zeit, um uns zu überlegen, wie wollen wir die Fastenzeit das Jahr begehen? Auf den Tag hin, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, können wir uns darum auch selber prüfen. Sind wir unseren Sünden ganz gestorben? Sind wir darum bemüht, parat zu sein für das Kommen von unserem Herrn? Und ich ermutige neu und eben auch mich selber, das Jahr das Experiment zu wagen und das Fasten umzusetzen. Im Verzicht, im Hören auf Gottes Wort, im Beten, in der Selbstprüfung und in der tätigen Liebe. Gott möge uns dabei helfen. Amen.